hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Symptome sind bei vielen Erkrankten natürlich vielfältig und auch zwischen Männern und Frauen verschieden. Dass man das weiß und richtig einordnen kann, hilft es, Erkrankungen möglicherweise früher zu erkennen und Patientinnen und Patienten richtig zu behandeln.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute zum Thema Gendermedizin in der Gastroenterologie und mit freundlicher Unterstützung von Takeda. Die Gesundheit und die medizinische Versorgung von Frauen sind derzeit in aller Munde. Die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat zum Beispiel im Januar das Wissenschaftsjahr 2026 unter dem Thema Medizin der Zukunft ausgerufen. Und eines der Schwerpunktthemen dabei ist die geschlechtersensible Medizinforschung. Und hier nicht zuletzt der sogenannte Gender Data Gap, also das Fehlen von frauenspezifischen Daten zu Physiologie, zu Pathophysiologie, Epidemiologie, Diagnostik und natürlich Therapie. Nicht nur in der Forschungsförderung ist das Thema relevant, sondern auch in der Versorgung. Relativ viel Presse erhält da die Kardiologie unter dem Slogan Frauenherzen sind anders. Im Podcast wollen wir uns heute nicht mit der Kardiologie, sondern mit gendermedizinischen Aspekten in einem anderen internistischen Fachgebiet auseinandersetzen, in der Gastroenterologie. Hier wird es insbesondere um die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehen. Und meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema ist Privatdozentin Dr. Alisa Kubesch-Grün. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Oberärztin an der Medizinischen Klinik 1 am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Kubesch-Grün.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen darf.
Frau Kubesch-Grün, ich hatte es schon anmoderiert, die Gendermedizin bekommt mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten. Das zeigt unter anderem die Schwerpunktsetzung beim aktuellen Wissenschaftsjahr. Mal ganz unabhängig von Ihrem eigenen Fachgebiet, also unabhängig von der Gastroenterologie, warum ist es so wichtig, dass geschlechtsspezifische Unterschiede bei Symptomen, bei Therapien, bei Risikofaktoren und anderswo genauer als bisher herausgearbeitet und beachtet werden?
Symptome sind bei vielen Erkrankungen natürlich vielfältig und auch zwischen Männern und Frauen verschieden. Dass man das weiß und richtig einordnen kann, hilft es, Erkrankungen möglicherweise früher zu erkennen und Patientinnen und Patienten richtig zu behandeln. Also dieses Wissen ist neben dem Sicherheitsaspekt auch ein Qualitätsaspekt. Hinsichtlich Therapie kann es Unterschiede geben. Der bekannteste Punkt ist im Leben einer Frau sicherlich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit, wo man Anpassungen, wenn Therapien bestehen oder Krankheiten bestehen, machen muss und dass man auf den Sicherheitsaspekt achten muss. Weiterführend geht es hinsichtlich des Geschlechts möglicherweise auch in der Forschung um Therapieschemata, Dosierung von Medikamenten und möglicherweise auch den Abstimmung des Therapiebeginns, zum Beispiel im Zyklus einer Frau. Das wird sicherlich in der Zukunft auch relevant bei Medikamenten, die eine große Nebenwirkungsspektrum haben oder auch toxisch sein können in hohen Dosen, dass man da eben Männer und Frauen Unterschiede macht und da auch die Dosierung anpasst. Wenn wir jetzt über die Risikofaktoren, die Sie noch angesprochen hatten, sprechen, ist es bekannt, dass es bei einigen Erkrankungen natürlich Häufungen bei den Geschlechtern gibt. Ein Beispiel jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin auch in der Notaufnahme tätig, das fand ich immer sehr eindrucksvoll, ist, bei Männern über 35 steigt das Risiko für eine Aortendissektion. Das ist natürlich multifaktoriell und wenn man es so liest in der Fachliteratur auch eingängig, aber wenn ein 35-jähriger Mann sich mit Thoraxschmerzen vorstellt, ist das vielleicht nicht das allererste, woran man denkt. Und dieses Wissen und der geschlechterspezifische Unterschied und auch diese Altershäufung ist hier extrem wichtig in der Patientenversorgung und Sicherheit, das eben früh zu erkennen, da das natürlich ein akutes Krankheitsbild, das man relativ zügig erkennen und behandeln muss.
Sie haben schon eine ganze Menge Bereiche genannt jetzt. Wir wollen heute spezifisch über gendermedizinische Aspekte bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen reden. Das ist ein Thema, was vermutlich nicht jedem als erstes einfällt, wenn es um die Frage genderspezifische Unterschiede in der Versorgung geht. Fangen wir mal mit der Epidemiologie an, also dem Erkrankungsrisiko. Gibt es da relevante Unterschiede bei den beiden Erkrankungen, über die wir hier vor allem reden wollen, also beim Morbus Crohn und bei der Colitis ulcerosa, zwischen Frauen und Männern, beziehungsweise sind ja auch Erkrankungen, die Kinder betreffen können, zwischen Jungs und Mädchen?
In den USA und in Europa sind Frauen zweimal häufiger am Morbus Crohn erkrankt, in Asien hingegen mehr Männer. Bei der CU sieht man diesen Unterschied nicht. Wenn man sich eine populationsbasierte Studie über 16 Regionen, die die Beziehung zwischen Alter und Geschlecht bei CD untersucht hat, anschaut, sieht man, dass Kinder, also weibliche Kinder, niedriges Risiko für Morbus Crohn haben bis zu einem Alter von 10 bis 14 Jahren. Im Verlauf, dann mit Beginn der Pubertät und jungen Erwachsenenalter, auch mit hormonellen Umstellungen steigt das Risiko für den Morbus Crohn bei Frauen. bis zu 25 bis 29 Jahre und über 35 Jahre. Bei der Colitis ulcerosa sah man bis 45 Jahre keinen Unterschied und bei den Geschlechtern. Ab 45 dann ein höheres Risiko für Männer. Wenn wir so zu Ursachen gehen, und das ist ja das, was Patienten sehr häufig ansprechen, wenn sie mit einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung diagnostiziert werden, was kann das ausgelöst haben? Sieht man, dass wenn an Kinder appendektomiert werden, das Risiko zur Entwicklung des Morbus Crohns höher ist bei Mädchen. Rauchen bei Frauen mit Morbus Crohn negativen Effekt hat. Es rauchen insgesamt mehr Frauen als Männer bei Crohn. Diesen protektiven Effekt, den Patientinnen und Patienten gerne mal angeben zum Rauchen und Colitis ulcerosa, dass das ja gut wäre, den sieht man, hat eine holländische Studie gezeigt, nur bei Männern. Also tatsächlich sollte man Rauchen nicht empfehlen, aber diesen mal in Lehrbüchern propagierten Effekt sieht man dann auch nur in der männlichen Kohorte. Das heißt, Frauen haben den größten Benefit, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Ein Punkt, der sicherlich auch viele betrifft, wo die Daten aber jetzt noch nicht ganz eindeutig sind, ist das höhere Risiko zur Entwicklung einer CD oder einem komplikativen Verlauf, wenn Patientin orale Kontrazeptiva oder eine Hormonersatztherapie nehmen. Ich sage jetzt, dass die Daten nicht ganz so eindeutig sind oder dass man sie jetzt nicht als absolut nehmen soll, weil natürlich viele Patientinnen und Patienten sich Gedanken machen, was sie hätten besser machen können, dass diese Erkrankung nicht auftritt. Und jetzt einen absoluten Faktor zu nehmen, zu sagen, hätten sie das nicht gemacht, dann wäre das Risiko niedriger. Das möchte ich vermeiden, dass dieser Gedanke entsteht. Das heißt, da brauchen wir sicherlich noch mehr robuste Daten, um das spezifisch einzuordnen. Gleiches gilt auch für geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ernährung.
Insgesamt klingt mir das relativ komplex, muss ich sagen. Es ist also nicht so einfach zu sagen, okay, Frauen haben es häufiger oder weniger häufig, ja. Männer haben es häufiger oder weniger häufig, sondern es sind wirklich sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, die teilweise für jede Altersklasse separat betrachtet werden müssen.
Ja, das ist absolut so. Und dadurch, dass die Datenlage halt häufig retrospektiv ist oder zusammenfassende Studien oder Meta-Analysen eben betrifft und nicht jetzt es wenige geschlechtsspezifische Studien gibt, die genau diese Faktoren untersuchen und wir bis dato natürlich die Pathophysiologie und Auslöser der chronischen entzündlichen Darmerkrankung nicht final durchdrungen haben, ist das natürlich auch vieles, was noch unbeantwortet ist. Und das ist sicherlich auch für Patientinnen und Patienten frustrierend, dass wir da ihnen immer noch nicht alle Antworten geben können.
Das waren jetzt die epidemiologischen Zahlen und die Risikofaktoren. Wie sieht's denn bei den Krankheitsverläufen aus? Sind Männer im Schnitt schwerer betroffen? Kann man das so nicht sagen? Gibt es Unterschiede zum Beispiel auch bei den Komorbiditäten?
Wenn wir mit den Komorbiditäten anfangen, gibt es ein paar eindeutige Unterschiede. Zum Beispiel die primärsklerosierende Cholangitis ist eine Erkrankung, die die Gallenwege betrifft und die an der erkranken häufiger Männer. Und es gibt da eine Häufung mit dieser PSC, der Abkürzung dafür, und der Colitis ulcerosa. Das sehen wir eben häufiger im männlichen Kollektiv. Zudem sind Krankheiten wie die ankylosierende Spondylitis oder die seltene Amyloidose Erkrankungen, die mehr Männer betreffen. Frauen leiden dann häufiger an Gelenk-, Haut- und Augenbeteiligung. Es ist ja so, dass chronische entzündliche Darmerkrankungen nicht nur auf den Gastrointestinaltrakt beschränkt sein können, sondern eben auch andere Organe befallen können und Frauen auch häufiger an anderen Autoimmunerkrankungen oder inflammatorischen Erkrankungen leiden. Das heißt, das sind Unterschiede, die gut untersucht sind und bekannt sind und die auch Behandler natürlich im Hinterkopf haben. Zur Krankheitsaktivität gibt es nicht so viele eindeutige Daten. Man weiß, dass Frauen im Schnitt später diagnostiziert werden. Das heißt, wenn man es jetzt Diagnostik Delay nennt bei Frauen, kann natürlich das ein Risikofaktor sein für einen komplikativen Verlauf, wenn eine Erkrankung viele Jahre nicht richtig eingeordnet und auch nicht die Entzündung nicht aktiv kontrolliert wurde, kann das natürlich zu Residuen oder Komplikationen führen, die sonst nicht entstanden wären. Es gibt aber auch eine Studie aus Israel, die 279 Patienten mit Crohn untersucht hat, die zeigt, dass das männliche Geschlecht bei einem Risikofaktor für einen komplikativen Verlauf bei Crohn war. Auch hier sehen Sie, ist es nicht eindeutig. Es gibt Daten bei Therapien, dass zum Beispiel bei Anti-TNF-Therapien Frauen häufiger abbrechen oder einen komplikativen Verlauf haben. Das mag aber auch an dieser Substanz selber liegen, dass man die häufig bei schweren Verläufen einsetzt. Und das auch da würde ich nicht von absoluten oder so dogmatisch sprechen, dass es immer bei Frauen und immer bei dieser Substanzgruppe so ist.
Lassen Sie uns trotzdem kurz nochmal in dieses Thema CED-Patienten und Patientinnenversorgung eintauchen.
Ja.
Sie haben zwei Sachen angesprochen. Das eine ist der Diagnostik-Delay. Die Frauen werden im Schnitt später diagnostiziert. Ich habe mich so ein bisschen natürlich vorbereitet und habe unter anderem eine Studie aus Spanien gefunden, die genau das besagt hat. Wie ist denn Ihre eigene Erfahrung hier in Deutschland? Ist das auch das, was sich so in dem Alltag, den Sie erleben, widerspiegelt? Oder sind das Zahlen aus einer Studie, wo man sagen kann, okay, wie relevant das im Alltag ist, schwer zu sagen?
Also zum einen gibt es auch Daten aus Deutschland, die das zeigen. Tatsächlich auch 2011 von Frau Professor Blumstein, mit der ich auch zusammenarbeite, die gezeigt hat, dass Frauen auch später Advanced Therapies wie Biologika erhalten, und auch eine rezente Studie aus Hannover von Miriam Wiesler, das ist die DORO-Studie, ist eine multizentrische Studie, die einen Fragebogen an die Patienten gegeben hat und sie zu ihrer Behandlungsrealität befragt hat und auch dort gezeigt hat, dass Frauen später diagnostiziert werden. Und das ist ein dieser Aspekte. Die Studie ist noch in der Analyse und wird demnächst veröffentlicht. Das heißt, wir haben auch aus Deutschland Daten, die diese spanische Studie unterstützen. Und im eigenen Alltag sieht man insgesamt, dass Patienten häufig spät zum Fachspezialisten kommen mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, auch Männer. Das hat auch unterschiedliche Gründe, die wir auch später noch besprechen können oder jetzt, wie Sie mögen. Und Frauen auch insgesamt, auch gerade jüngere Frauen tatsächlich, ist ein Moment dauert, bis sie bei uns vorstellig werden. Das kann aber auch da natürlich daran liegen, dass manchmal die Symptome einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung sich auch Monate bis Jahre vorher äußern, bis die Erkrankung wirklich durchbricht. Also wir haben auch Patientinnen, die schon vorher endoskopiert wurden und einen blanden Befund haben und wo sich das dann im Verlauf erst gezeigt hat. Dass, wenn ich Patientinnen sehe und wir Symptome haben, die relativ indikativ für eine chronische entzündliche Darmerkrankung sind, aber auch dann irgendwie nicht zu einer definitiven Diagnose kommen, ich ihnen auch sage, dass wir das natürlich nochmal reevaluieren oder sie sich wieder vorstellen sollen, dass man den Patienten nicht oder den Patienten nicht sagt, sie haben nichts, wir müssen das nicht weiter verfolgen, sondern dass natürlich man auch noch zu früh dran sein kann, das zu sehen.
Das ist jetzt was einen diagnostischen Delay bei beiden Geschlechtern erklären würde, Männer wie Frauen. Wenn wir jetzt auf diesen ja offensichtlich in Studien gesehenen speziellen weiblichen Delay kommen. Was könnte da der spezifische Grund sein, jenseits dieser Effekte, die Sie gerade für beide Geschlechter geschildert haben?
Das kann natürlich zum einen sein, wie Frauen ihre Symptome schildern. Und das heißt, die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen werden häufig im jungen oder in der Kindheit bis jungen Erwachsenenalter diagnostiziert. Das heißt, eine junge Frau oder ein Mädchen kommt zu ihrem Hausarzt oder Hausärztin, in diesem Fall schildert diese Symptome. Die sind vielleicht im Rahmen der Periode dann, also man sieht auch zyklusassoziierte Effekte, dass während gewissen Phasen des Zyklus mehr Beschwerden sind. Wenn die Patientin dann zu diesem Zeitpunkt kommt, möglicherweise das als Zyklusbeschwerden eingeordnet werden, dass neben der Art, wie Patientinnen Symptome beschreiben, vielleicht auch die Wahrnehmung, wie Patientinnen von ihren Behandlern oder Behandlerinnen wahrgenommen werden, einen Einfluss hat. Und dass tatsächlich auch Studien gezeigt haben, dass neben der Tatsache, dass sie später diagnostiziert werden, sie auch häufiger fehldiagnostiziert werden. Das ist sicherlich auch ein Punkt, über den wir da sprechen müssen. Und auch häufiger eben später Advanced Therapies, also Biologikatherapien erhalten und auch häufiger Cortison.
Stichwort Therapie. Sie erhalten später Therapien, da gibt's, hatten Sie erwähnt, auch deutsche Daten zu. Wie machen Sie das konkret in Ihrem Versorgungsalltag, in Ihrer Ambulanz? Worauf legen Sie generell bei der CED-Therapie besonderen Wert und machen Sie da Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Patienten oder machen Sie die nicht?
Bei mir im Behandlungsalltag, wenn sich Patienten das erste Mal vor oder Patientinnen das erste Mal vorstellen, ist das Wichtigste irgendwie an ein adäquates Setting zu generieren und ein Vertrauensverhältnis auch in der kurzen Zeit, die man zusammen hat, aufzubauen und dem Patienten Raum zu geben, natürlich auch ihre Fragen zu stellen. Für viele ist nicht diese Diagnose einschneidend und sie wissen gar nicht so genau, was da auf sie zukommt. Wenn wir über Advanced Therapies dann sprechen müssen, weil eben die Erkrankung nicht so kontrolliert ist, wie wir es gerne hätten, dann versuche ich den Patientinnen und Patienten einmal darzulegen, was es für generelle Therapieoptionen gibt und welche Substanzklassen wir haben, was, wie die appliziert werden, was für, also als Infusion, subkutan, oral und welche Nebenwirkungen die möglicherweise haben oder für welche Krankheitsaktivität oder Komorbiditäten sie sinnvoll sind, um dann dieses große Spektrum, was ja auch super komplex ist, eher enger einzuordnen und zu sagen, dass vielleicht zwei Substanzklassen jetzt in diesem Fall sinnvoll wären und die Patientinnen und Patienten direkt mit einzubeziehen, weil wenn sie sich alle Therapien angucken, so als Laie oder als jetzt zumindest nicht Experte in diesem Gebiet, kann das manchmal etwas, willkürlich wirken, wie wir da uns entscheiden, wenn man das nicht überblickt. Und deswegen versuche ich da, die Patientinnen und Patienten einzubeziehen. Wenn wir jetzt geschlechterspezifisch gehen, und dass es sich um Patientinnen handeln, die in einem Fans oder in einem Lebensabschnitt sind, wo ein Kinderwunsch von Relevanz sein könnte, dann bespreche ich das mit dem Patienten, ob das etwas ist, was jetzt in dem nächsten halben Jahr, Jahr etwas ist, was Wunsch ist, oder ob das noch ein bisschen quasi Zeit hat bei Ihnen in Ihrer eigenen Lebensplanung, weil man dann natürlich die Therapie noch ein bisschen auswählen kann. Es gibt wenige Therapien, die noch nicht in der Schwangerschaft gegeben werden können oder die auf jeden Fall nach Leitlinien nicht gegeben werden sollten, und dass man das, die aber natürlich potent und gut wirksam sind, dass man mit dem Patienten bespricht, vielleicht ist gerade eine schwere Krankheitsaktivität, das und das sind die Optionen, ist der Kinderwunsch etwas jetzt sehr Akutes, dann muss man eine andere Therapie wählen, oder ist das etwas, worauf sie den Fokus legt, sondern erst später, und dann kann man das natürlich auch immer wieder reevaluieren, aber das geht auch dem Patienten das Gefühl zu geben, dass man darüber sprechen kann. Auch natürlich aber den männlichen Patienten, weil auch die natürlich Fragen haben hinsichtlich Fertilität und auch einen Kinderwunsch haben können und da auch häufig Unklarheiten sind, inwiefern die Therapien da Einfluss nehmen.
Es gibt ja, Stichwort Fertilität, Daten, wonach Paare, bei denen einer von beiden oder auch beide eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, im Schnitt weniger Kinder kriegen als Paare ohne diese Konstellation. Woran liegt das?
Also hinsichtlich des genetischen Aspektes sind beide Elternteile betroffen, nimmt das Risiko, dass ein Kind eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, zu. Das sind aber jetzt auch keine sehr hohen Prozentzahlen. Das heißt, da kann man Paare oder Patientinnen oder Patienten, sind ja nicht häufig beide dann präsent, etwas beruhigen. Was Sie erwähnt haben, dass sie weniger Kinder bekommen, sind häufig auch Aspekte der Unsicherheit gegenüber Schwangerschaft, dass sie sich bewusst verzichten, Kinder zu bekommen, weil sie eine nicht kontrollierte Entzündungsaktivität haben, Angst haben vor Therapien in der Schwangerschaft oder mögliche Auswirkungen auf das Kind. Da haben wir mittlerweile sehr gute Sicherheitsdaten, so viele der Medikamente, die wir anwenden, und können die Patientin da auch gut beraten oder die Paare gut beraten, auch zu Biologikatherapien während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, dem Risiko für Fehlbildung, das insgesamt sehr niedrig ist, und auch dem Risiko für Infekte und zum Beispiel Lebendimpfungen nach Geburt und unter Biologikatherapie der Mutter. Das heißt, da haben wir mittlerweile ganz gute Daten und große Expertise da, die Patientin etwas besser beraten zu können und beruhigen zu können. Und ich hoffe, dass der Effekt, dass Patientin bewusst aufgrund ihrer Erkrankung sich entscheiden, keine Kinder zu bekommen, dass wir das aufgrund der besseren Versorgungsrealität jetzt aktuell dann sich auch in den nächsten Jahren ein bisschen ändern wird.
Lassen Sie uns noch mal kurz so ein bisschen in Ihr Nähkästchen reinschauen. Und zwar zum einen in dieser Phase, die Sie angesprochen haben, der Phase der Unsicherheit, wo noch die Familienplanung ansteht, noch keine Schwangerschaft besteht. Wie machen Sie das konkret? Holen Sie beide zusammen als Paar zu sich und machen da eine spezielle Beratung des Paars in einem speziellen Setting, oder läuft das so nebenher?
Das ist unterschiedlich. Wenn das die Patientin, also die Frau als Patientin betroffen ist, besprechen wir das quasi im Rahmen der Vorstellung bei uns und sprechen über mögliche Optionen während der Schwangerschaft, auch Optimierung, also dass die Krankheit möglichst gut kontrolliert ist, wenn diese Familienplanung beginnt, und auch, dass die möglichst, weil dann eben, wenn die Entzündung kontrolliert ist im Darm und die Patientin in der Remission sind, dass die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, eine Schwangerschaft ohne Komplikationen zu haben, deutlich höher ist. Das heißt, auch das besprechen wir mit Patientinnen, auch bevor überhaupt der Kinderwunsch entsteht und wenn sie dann Richtung Familienplanung gehen. Natürlich, wenn der Wunsch besteht, dass der Partner dazukommt oder die Partnerin dazukommt, dann machen wir das natürlich auch. Häufig besprechen wir das eher 1:1. Manchmal gibt es auch komplexere Situationen, wo es möglicherweise wir die Unterstützung der Reproduktionsmediziner brauchen. Da schließen wir uns dann auch mit denen zusammen, und da haben wir auch eigentlich eine gute Kooperation bei uns. Und dies natürlich, die Patientinnen und Patienten während dieser Zeit engmaschig zu begleiten und auch während der Schwangerschaft engmaschig zu sehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dann auch, wenn etwas dann schlechter wird in der Erkrankung, sie schneller agieren kann.
Stichwort engmaschige Begleitung in der Schwangerschaft. Wenn man da bei dem Thema in die Leitlinien reinschaut für chronische entzündliche Darmerkrankungen, dann steht da tatsächlich nicht nur engmaschig, sondern es steht auch explizit, eine interdisziplinäre Betreuung ist nötig. Wie setzt man das, wie setzen Sie das konkret in Frankfurt um, dass das dann auch gewährleistet ist und funktioniert?
Insgesamt arbeiten wir in Frankfurt sehr interdisziplinär zusammen. Also was wir konkret engmaschig mit zusammenarbeiten, ist mit den Viszeralchirurgen. Das heißt, wir haben auch eine CED-Konferenz, wo wir uns zusammensetzen und komplexe Fälle besprechen. Das heißt, da sitzen Chirurgen und Gastroenterologinnen oder Gastroenterologen oder Chirurgen, so, um hier paritätisch zu bleiben, zusammen und besprechen Patienten und natürlich auch Patientinnen während der Schwangerschaft. Wir haben auch eine sehr enge Kooperation mit und den Gynäkologinnen und Gynäkologen bei uns im Haus. Manchmal stellen die uns Patienten vor, die sehen wir erst, wenn sie sich zur Geburt anmelden mit Frage, ob die Betreuung danach bei uns erfolgen kann, ob hinsichtlich des Geburtsmodus von unserer Seite etwas beachtet werden muss. Und wir haben aber auch gemeinsame Patientinnen, die wir durch die Schwangerschaft und dann ne, die Geburt und die Zeit danach gut betreuen und haben schon genau einige Kinder interdisziplinär dann geholfen, auf die Welt zu kommen, sagen wir es mal so, oder mitbetreut.
Nur weil Sie das gerade angesprochen haben, Geburtsmodus, gibt es bestimmte Konstellationen, wo man sagen kann, okay, natürliche Geburt in der Konstellation nicht zu empfehlen?
Also natürlich von gynäkologischer Seite muss natürlich, wenn es jetzt Gründe gibt, weshalb eine vaginale Geburt nicht möglich ist, da gibt es ja einige Indikationen gynäkologischerseits, wo man zumindest über eine Sektio sprechen müsste. Von unserer Seite kann grundsätzlich eine vaginale Geburt erfolgen. Es gibt Sonderfälle, wenn jetzt eine sehr relevante Entzündungsaktivität hinsichtlich auch perianaler Fisteln, Abszesse besteht oder dort eine Beteiligung ist, wo man möglicherweise Bedenken haben könnte, dass eine vaginale Geburt in Betracht kommen könnte. Da verweise ich auch gerne auf die Leitlinie, die das auch gut beschreibt. Kann man über eine Sektion nachdenken, aber per se muss nicht eine Sektion erfolgen bei chronischen zündlichen Darmerkrankungen.
Wir kommen schon langsam zum Schluss unseres kurzen Podcasts. Ich würde Sie abschließend nochmal bitten wollen, ein paar Kernbotschaften für unsere Hörerinnen und Hörer rauszumeißeln, und zwar Kernbotschaften separiert nach Zielgruppe. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Geschlechterunterschiede. Was wäre Ihre Botschaft an Hausärztinnen und Hausärzte?
Also insgesamt, dass man es eben geschlechterspezifische Unterschiede gibt bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und dass diese relevant für die Sicherheit und Versorgungsqualität sind, dass man das eben anerkennt, dass man bei gerade bei jungen Frauen oder bei Frauen insgesamt, wenn sie wiederholt mit gastrointestinalen Symptomen auftreten, doch nochmal an die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denkt und da eine Abklärung erfolgt mit den Daten, die wir gesehen haben, und dass man die Patientinnen oder Patienten dann möglichst zügig auch an den Gastroenterologen verweist. Es gibt Daten, die zeigen, dass die Patienten bis im Schnitt mehrere Jahre brauchen, bis sie eine Advanced Therapy, wenn sie diese denn benötigen, erhalten. Das heißt, zügig zum Gastroenterologen mit dem Disclaimer, dass ich weiß, dass es schwierig ist, Termine zu bekommen.
Haben Sie auch Wünsche an Ihre gastroenterologischen Kolleginnen und Kollegen, die sicherlich viel von dem, was Sie jetzt gesagt haben, im Prinzip wissen? Was würden Sie denen auf den Weg geben wollen?
Da gerade hinsichtlich der Biologikatherapien offen zu sein und das mit den Patientinnen auch hinsichtlich Kinderwunsch und Risiken oder Einschränkungen offen und direkt zu besprechen. Es gibt die Gruppe der JAK-Inhibitoren oder der Small Molecules, auch Sphingosin-1-Phosphatase-Inhibitoren, die nicht während der Schwangerschaft gegeben werden sollen. Dass man das eben mit den Patientinnen bespricht. Nicht jede Frau hat einen Kinderwunsch, nicht jede Frau hat automatisch einen Kinderwunsch. Also man kann auch mit Frauen besprechen, wann denn die Kinderplanung ansteht. Und auch diese Frauen können diese Therapien bekommen. Und man muss dann, wenn der Kinderwunsch relevanter oder zeitnaher wird, dann halt Therapien möglicherweise umstellen. Aber dass man da, das liegt natürlich auch manchmal daran, in welcher Konstellation man aufeinander trifft, vielleicht männlicher Behandler, junge Frau, das möglicherweise auch, kann ich das nur mutmaßen, denn ich bin ja jetzt eine Behandlerin, dass das vielleicht etwas ist, was ein bisschen schwerfällt, aber da halt offen zu sein.
Ganz zum Schluss noch einmal kurz weg von der Gastroenterologie. Was würden Sie sich bezüglich geschlechtersensibler Forschung, Versorgung von der Politik wünschen, sei es vom Gesundheitsministerium, also der Versorgungspolitik, oder vom Forschungsministerium, also der Forschungspolitik?
Dass es zum einen bei Studien, die jetzt zum Beispiel Medikamentenzulassungsstudien, dass die sich auch darauf, das hat jetzt mit der Politik wahrscheinlich nicht ganz so viel zu tun, aber dass die sich auch auf die Gender Differences fokussieren, wenn man jetzt auf die wissenschaftliche Landschaft hier blickt, dass man sich auch über die Entitäten hinaus zusammentut und die Patientinnen und Patienten hinsichtlich ihrer Geschlechter und Erkrankungen auch spezifische Signaturen untersucht, also zu schauen, gibt es erkrankungsübergreifende Patterns, wo wir auch möglicherweise gerade im Formkreis der inflammatorischen Erkrankung sehen wir immer wieder Überlappungen, dass wir gar nicht alle immer nur so in unseren eigenen Erkrankungsbildern bleiben, sondern da zusammenarbeiten, um da bessere Antworten zu finden.
Herzlichen Dank, liebe Frau Kubisch-Grün, für die spannende Diskussion.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse an Gender-Aspekten in der Gastroenterologie. Hier bei uns beim Springer Medizin Podcast mit Partnern geht es bald weiter mit den nächsten Folgen und mit neuen spannenden Themen. Wir würden uns freuen, wenn Sie alle bald wieder einschalten. Dankeschön.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.